Das Heft, das wir hier produziert haben, versucht einen Überblick zu geben über das, was in diesem Zeitfenster von April letzten Jahres bis Ende des letzten Jahres passiert ist. Das Fenster, dieses Fenster der Öffnung wird dieser Tage offensichtlich geschlossen, definitiv geschlossen. Es begann sich zu öffnen am 18. April letzten Jahres und zwar mit einer Katastrophe. Eine Katastrophe von bis dahin unbekanntem Ausmaß, nämlich 900 Leute sind auf dem Weg von Libyen nach Lampedusa im Mittelmeer ertrunken. Es war bis dahin die größte einzelne Katastrophe eines Flüchtlingsbootes im Mittelmeer. Noch im Jahr davor war die EU völlig ignorant gegenüber diesem massiven Blutzoll, den ihre Abschottungspolitik fordert. Im November 2014 hat sie abgelehnt, die von Italien nach einer kleineren Katastrophe im Jahr 2013 aufgesetzte Militäroperation Mare Nostrum zu übernehmen, bei der Tausende von Menschen gerettet wurden. Diese erneute Katastrophe im April 2015 hat dazu geführt, dass die EU sozusagen unter Legitimationsdruck kam. Es wurden schon wenige Tage danach Ministertreffen und ein Gipfeltreffen der EU angesagt, die versprachen, dass so etwas nie wieder passieren sollte. Es folgte im Mai, also praktisch wenige Wochen später, eine umfangreiche Migrationsagenda der EU-Kommission, an der man schon sehen konnte, dass das, was sie da versprochen hatte, die EU, doch eine relativ zwiespältige Angelegenheit war. Einerseits versprach sie nun eine Seenotrettung in einem bis dahin unbekannten Ausmaß, und zwar unter Druck, jetzt endlich sozusagen zu zeigen, dass sie auch zu humanitären Dingen in der Lage sei. Auf der anderen Seite verspricht diese Migrationsagenda bereits am Anfang eine Bekämpfung der sogenannten Schlepper, polizeilich durch Europol und die Polizei der Mitgliedstaaten, militärisch schon in diesem Moment angekündigt die Marineoperation der EU im Mittelmeer, die EU-NAVFOR-Med, die dann wenig später in Operation Sophia umbenannt wurde. Es findet auch statt das Gezerre um die Umverteilung von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland in die anderen EU-Staaten. Es wird am Anfang gleich gesagt, dass das keine Umverteilung sein soll von nicht registrierten Leuten. Also sozusagen ist Voraussetzung einer Umverteilung in sichere Länder ist gewissermaßen die Registrierung in Eurodac. Und es ist auch klar, dass die Flüchtlinge, die da umverteilt werden sollen, kein Anrecht haben sollen auf die Auswahl des Landes, in das sie dann hinterher umverteilt werden. Mit anderen Worten, es ist eine Neufassung des Dublin-Regimes, wäre eine Neufassung des Dublin-Regimes geworden. Im Sommer verlagert sich dann die Hauptfluchtroute also weg vom zentralen Mittelmeer in die Ägäis. Es folgt die Öffnung der Balkanroute. Das Wort schon lässt einen erschaudern, denn das Wort Balkanroute war vorher eigentlich reserviert für den Handel mit Heroin. Dass dieser Weg von Flüchtlingen nunmehr denselben Namen bekam, zeigt schon ungefähr die Widersprüchlichkeit, in der sich das Ganze abspielte. So brutal die Bilder vom Budapester Bahnhof Paletti oder von der Grenze zwischen Serbien und Ungarn zu dieser Zeit gewesen sein mögen, so zeigen sie aber doch einen Moment, der im Rückblick auf die 20 Jahre, die davor liegen, einen ziemlichen Unterschied markiert. Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit konnte das Thema der Flucht und der Migration hineinverlagert werden, gewissermaßen ins Innere von Europa. Es war nicht mehr nur eine Angelegenheit der Staaten an der Südschiene Europas, sondern es stand jetzt sozusagen mitten in Europa und es war repräsentiert durch Tausende von Flüchtlingen, die sozusagen sich selbst auf den Weg gemacht haben. Und das musste sozusagen Europa zumindest diesen Moment lang akzeptieren. Insofern ist dieser Moment ein zentraler Bruch in dieser ganzen Geschichte seit 1990. Im Herbst beginnt die EU-Kommission sozusagen die Schrauben fester zu ziehen. Sie präsentiert sehr mit deutscher Unterstützung immer mehr repressive Pläne. Dazu gehörte ein Aktionsplan zur Abschiebung, der vorsieht mehr Sonderflüge durch Frontex. Frontex soll auch ein Return Office errichten und damit gewissermaßen die Abschiebung von Flüchtlingen in stärkerem Maße zentralisieren. Es wird festgeklopft, das sogenannte Hotspot-Konzept, also der, wie wir heute wissen, Internierungslager an den Außengrenzen, die nur möglich waren mit einer erneuten Aufrüstung von Frontex, also mit einer Verbreiterung des Frontex-Kontingenten. Im Dezember kommt dann schließlich der Vorschlag eines Umbaus von Frontex als bisher Grenzschutzagentur hin zum Grenz- und Küstenschutzagentur mit weitreichenden Neuerungen, mit viel, viel mehr Personal, eigenem Personal, aber auch mit der Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit erheblich viel mehr Personal aus den Mitgliedstaaten zu rekrutieren für gemeinsame Operationen. Der Umsiedlungsplan für insgesamt 160.000 Flüchtlinge ist zwar im September beschlossen worden, aber bereits Ende des Jahres haben wir gemerkt, dass dieser Plan praktisch gescheitert ist. Es sind nur wenige hundert Personen tatsächlich von Griechenland und Italien in den Norden übersiedelt worden. Die Schließung des Fensters hat sich seit Anfang des Jahres deutlich angekündigt. Zunächst mal durch die Entscheidung Österreichs, die Grenzen faktisch zu schließen, eine Obergrenze zur Aufnahme von Flüchtlingen zu dekretieren. Die Grenze in Spielfeld, also zu Slowenien, in Spielfeld quasi einzuzäunen und eine Triage, eine sozusagen Auswahl von Flüchtlingen, die durchgelassen würden, durch Militär und Polizei vornehmen zu lassen. Tatsächlich wurden dann nur ganz, ganz wenig Leute durchgelassen und das, was Österreich beschlossen hatte, führte zu einem Dominoeffekt Richtung Süden. Praktisch alle Balkanstaaten waren gezwungen, sich diesem Konzept anzuschließen, was dann im Ende sichtbar wurde in diesem fürchterlichen Lager in Idomeni, ein Ort, den wir wahrscheinlich alle bis zu diesem Zeitpunkt nicht gekannt haben. Von der europäischen Lösung, die von der Angela Merkel so wunderbar gesprochen hat, überall bleibt praktisch nur der Deal mit der Türkei, über den man an dieser Stelle eigentlich nicht mehr viele Worte verlieren muss, weil die die Rechtswidrigkeit und die Absurdität dieses Konzeptes praktisch in fast allen Zeitungen debattiert wurde. Eine Bilanz, da ist zunächst mal die Selbstverständlichkeit, mit der die EU mittlerweile auch auf nicht mehr nur auf polizeiliche, sondern auf militärische Mittel zurückgreift zur Absicherung der Grenzen. Da ist der Aufstieg von Frontex von einer scheinbar nur Agentur, einer Vernetzungsmaschine, die sie am Anfang war, hin zu einem tatsächlichen zu einem Grenzschutzkorps, fast in der Art, wie Otto Schily das im Jahr 2000 gefordert hat. Da ist die Selbstverständlichkeit von Zäunen, und zwar nicht mehr nur an einigen Rändern Europas, wie in Ceuta und Melilla oder wie an der griechisch-türkischen Grenze, sondern mittlerweile auch mehr im Innern Europas. Da ist der krampfhafte Versuch, diesen europäischen Normalzustand koste es, was es wolle, wiederherzustellen, einen Normalzustand, der da angeblich heißt, eine Freizügigkeit im Inneren Europas könnte es nur geben, wenn nach außen hin alles zugemacht wird. Die Türkei hat sich letztlich mit der Übernahme der Rolle des Pufferstaates einerseits sozusagen also viel Geld geholt von der EU, das ist die eine Sache, auf der anderen Seite hat sie gewissermaßen ihre Ansprüche, irgendwann mal Teil dieser EU zu werden, praktisch selbst begraben, denn es gibt niemanden anderes mehr im Moment oder auf längere Sicht nicht, an den sie diese Rolle des Pufferstaates in Zukunft weitergeben könnte. Es ist kaum vorstellbar, dass Irak oder dass Syrien auf mittlere Sicht irgendwann mal diese Rolle übernehmen könnten. In anderen Worten, die Türkei wird auf Dauer Pufferstaat bleiben und damit kann sie nicht in die EU. In anderen Worten, dieses Konzept des Pufferstaates, das wir da haben, das wird auf Dauer bleiben und damit auch die eines der zentralen Kennzeichen dieser EU-Abschottungspolitik, die darin besteht, andere Staaten gewissermaßen kolonialistisch in die Pflicht zu nehmen.
C'est Trésor. J'ai toujours dit que je suis un citoyen du monde parce que j'ai traversé beaucoup de cultures.
Ich heiße Trésor und ich sage immer, dass ich ein Bürger der Welt bin, weil ich durch viele verschiedene Kulturen gewandert bin.
Et l'ensemble de tout ça m'a donné beaucoup d'expérience et a transformé un certain traumatisme que j'ai vécu pendant 10 ans qui étaient des années de galère, de souffrance pour arriver en Europe.
Und das alles hat mir viele Erfahrungen gegeben und hat mir geholfen, Traumatismen zu verändern, die ich erlebt habe während der 10 Jahre Leiden auf meinem Weg nach Europa.
Et j'ai compris que ce trauma de politique et tout ce qui est la politique de la migration, des accords que l'Europe signe avec des pays en Afrique et tout ça.
Ich habe begriffen, dass diese Traumatismen an Politiken liegen, an verschiedenen Verträgen, an Abkommen, die getroffen werden zwischen Staaten Europas und afrikanischen Ländern.
Moi, j'ai quitté le Cameroun en 2003.
J'ai Cameroun 2003 verlassen.
J'arrive en Europe en 2013, en Allemagne.
Und 2013 bin ich in Deutschland, in Europa angekommen.
Ça fait 10 ans de parcours.
10 Jahre unterwegs.
10 ans, j'ai vu tout ce qui n'est pas bien à dire.
10 Jahre lang habe ich lauter schreckliche Dinge gesehen, über die man gar nicht sprechen möchte.
Et j'ai vu les gens mourir devant moi, au Maroc.
Ich habe Leute in Marokko vor mir sterben sehen.
Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle la répression, mais au Maroc j'ai vu ce qu'on appelle la répression directement, comme ça que j'ai vécu.
Repression hatte ich vorher nie so kennengelernt, aber in Marokko habe ich dann direkt vor mir Repression ausgeübt gesehen.
Voilà comment j'ai dit, je vais pas garder le silence, je vais lutter et je vais faire quelque chose et que j'ai commencé à faire.
Und da habe ich mir gesagt, ich werde nicht stillhalten, ich werde nicht ruhig sein, ich muss etwas tun und ich habe angefangen zu agitieren.
En réalité, je vais d'abord dire ici la politique de l'Union européenne, elle a toujours été centralisée autour du capitalisme. Parce que quand nous rentrons dans l'histoire.
Erstmal sage ich, dass die europäische Politik sich immer den Kapitalismus zentriert hat, auch wenn man in die Geschichte schaut.
Nous allons constater que l'Afrique, en particulier, c'est un continent qui a vécu jusqu'aujourd'hui la violence de la politique de l'Europe. Ça fait 4 siècles d'esclavage, 350 ans de colonisation.
Wir stellen fest, dass der afrikanische Kontinent 400 Jahre Gewalt, 350 Jahre Sklaverei und Kolonisierung erfahren hat durch die Länder Europas.
Et aujourd'hui, une politique qui ne veut pas reconnaître tout le mal que cette politique fait à d'autres pays, je pense qu'il y a des questions qu'on doit se poser.
Und bis heute eine Politik, die nicht anerkennt all den Schaden und all das Leid, das sie angerichtet hat und bis heute anrichtet, und man muss sich einige Fragen stellen.
Je veux vous parler des récentes crises migratoires que moi j'ai essayé de décrypter en tant que militant activiste
werde versuchen, euch verschiedene Flüchtlingskrisen zu beschreiben, die ich benennen möchte oder die ich versucht habe zu benennen in meiner Zeit als Aktivist.
Je vous parle la crise de 2005, c'est au Tamil là où nous tous on a vu comment la démocratie européenne traite les êtres humains en tirant sur les migrants à Ceuta Melilla au Maroc.
Angefangen mit der Krise 2005 in Ceuta Melilla, als er erfahren hat, wie die europäischen Mächte mit Waffengewalt auf die Geflüchteten losgehen.
Et 2005 également c'était le début des opérations de Frontex.
2005 war auch der Beginn der Operation von Frontex.
Je vous parlais la crise de 2013 de la Libye. Où on appelle aujourd'hui des réfugiés de Lampedusa, in Hamburg, Lampedusa, un peu de partout. Mais nous tous, on connaît que ces déplacements massifs étaient dus à la guerre qui a été organisée contre la Libye. Et tout s'est orchestré ici en Europe, et en Allemagne particulièrement.
Wir sprechen von der Krise 2013 im Zusammenhang mit Libyen, mit dem Feldzug gegen Libyen. Das sind die Geflüchtete, die man heute Lampedusa-Flüchtlinge nennt, in Hamburg und in anderen Städten. Aber der Ursprung dieser Krise war der Feldzug gegen Libyen.
Et je vous parle récemment la crise que nous sommes en train de vivre depuis 2015, qu'on appelle les réfugiés qui sont bloqués dans les routes de Balkan, que le monsieur, comment vous appelez ça? Il a expliqué un petit peu. Mais tout commence par la guerre de la Syrie. Qu'est-ce qui se passe? Qui s'organise autour de comment ça s'organise cette guerre? Pourquoi les gens qui quittent, on ne peut pas les accepter?
Und ich möchte von der aktuellen Krise, die 2015 in dem Stile losging, die mit was Heiner auch erzählt hat, mit der die Geschichte der Balkanroute und der Schließung der Balkanroute, aber der Ursprung ist da, der Krieg in Syrien und warum wollen wir oder warum wollen die Länder hier die Geflüchteten von dort nicht anerkennen, wo sie doch.
Nous tous on a suivi dans les médias comment Angela Merkel elle a dit willkommen Flüchtlinge, mais willkommen pour 3 jours on ouvre les frontières, 3 jours après on ferme les frontières.
Wir haben alle gesehen, wie Angela Merkel willkommen Flüchtlinge gesagt hat. 3 Tage lang waren die Türen offen, nach 3 Tagen wurde es wieder zu.
Excusez-moi, moi j'aime être pointu parce que aujourd'hui l'Europe est en vraie guerre contre les migrants. Et c'est une guerre qui date depuis des années. Nous, aujourd'hui, on essaye de discuter, de dire des choses telles qu'elles sont, pour qu'on essaye de trouver des solutions. Parce que moi, j'ai été victime de ça, des gens ont été victimes de ça. Est-ce que ça doit continuer comme ça?
Entschuldigt mich, ich werde etwas zugespitzt reden heute, weil meiner Ansicht nach ist das ein Krieg, den Europa gegen die Geflüchteten führt. Und muss man sich das anschauen?
Est-ce qu'on va continuer à vivre cette politique qui continue à faire des violences?
Und müssen wir weiter zusehen, wie solche Politiken solche Gewalt ausüben?
Moi j'étais à Bruxelles en 2014 pendant la marche de la liberté. Moi j'ai pleuré parce que j'ai vu le sang de l'Afrique à Bruxelles via toutes les institutions qui sont à Bruxelles. Moi j'ai beaucoup pleuré.
2014 war ich bei dem Marche de la Liberté dabei, der nach Brüssel ging und auf dem Weg und in Brüssel habe ich dann musste ich weinen, weil ich die ganzen ganz Zentralafrika gesehen habe in den verschiedensten Institutionen, die in Brüssel vertreten sind.
J'avais cherché à voir le bâtiment de Frontex à Bruxelles que je n'ai jamais vu. Pourquoi on a insisté à voir ce bâtiment? C'est la seule agence de l'Union européenne depuis 2005. Son début d'opération, son budget ne fait que s'accroître. Donc, c'est-à-dire, son budget ne fait que augmenter depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui.
J'ai versucht in Brüssel das Gebäude von Frontex zu sehen, zu Gesicht zu bekommen. Warum ausgerechnet dieses Gebäude? Seit 2005 ist das die einzige Institution, deren Budget unaufhörlich weiter wächst.
Et ils ont fêté le 10e anniversaire en 2015, où j'ai constaté, après des enquêtes, ils ont un nouveau grand bâtiment qui construit à Warschau en Pologne.
In 2015 haben sie ihren 10. Jahrestag begangen und er musste feststellen, dass sie sich jetzt ein neues, noch größeres Gebäude gebaut haben in Warschau.
Et c'est l'argent des contribuables citoyens européens qu'on cotise pour donner aux institutions comme Frontex, et Frontex qui est en train de tuer des gens en Méditerranée et aux frontières.
Mit dem Geld von europäischen Steuerzahlern, die zusammengetragen werden, um letztlich solche Gebäude zu bezahlen und die Operation von Frontex, die dafür bezahlt werden, Leute im Mittelmeer umzubringen.
Je veux vous dire que la violence aujourd'hui, la nouvelle violence que l'Europe ou la politique de l'Union européenne est en train d'orchestrer sur les thématiques migration sont d'abord des violences morales.
Ich sage euch, dass die Gewalt, die ausgeübt wird, in erster Linie erstmal moralische Gewalt ist.
Je vais vous expliquer en deux volets pourquoi des violences morales. Aujourd'hui, une hypocrisie qui s'harmonise de telle en sorte que d'un côté, toutes les multinationales européennes qui s'installent dans d'autres pays, qui exportent, qui pillent les pays, les frontières sont complètement ouvertes pour toutes les richesses d'autres pays. Mais l'Europe, dans sa politique, ferme les frontières pour les êtres humains.
Ich werde euch auf zwei Schienen erklären, warum das eine moralische Gewalt ist. Einerseits fordert Europa, die Grenzen zu öffnen für ihre Multinationalen, die ungestört in allen Ländern die Rohstoffe ausbeuten wollen und die Menschen ausbeuten wollen. Auf der anderen Seite verschließen sie die Grenzen für die Leute aus dem Süden, die hierher migrieren müssen.
La deuxième violence morale, c'est des accords de réadmission que l'Europe aujourd'hui est en train de signer avec des pays. Des accords de réadmission et bilatéraux que l'Europe signe aujourd'hui avec des pays comme le Maroc, le Sénégal, d'autres pays en Afrique, et des nouveaux accords que nous tous nous sommes en train de vivre avec un gros montant d'argent à la Turquie pour expulser les migrants.
Die zweite moralische Gewalt sind die ganzen Rücknahmeabkommen, die aktuell in Arbeit sind oder schon geschlossen wurden mit Senegal, mit Marokko, mit anderen Ländern Nordafrikas oder dem Abkommen, mit, in dem auch noch sehr viel Geld involviert ist mit der Türkei für die Rückführung von Geflüchteten.
Quand je parle de frontières morales, c'est pour nous qui décryptons aujourd'hui, qui parvenons à décrypter les messages politiques. Nous, c'est moral, mais physique, c'est les violences que nous tous nous vivons. Mais ça commence par des violences morales avant d'arriver aux violences physiques.
Wir erleben auch physische Gewalt, aber in erster, es beginnt alles mit dieser moralischen Gewalt, mit dieser Gewalt im Kopf, die wir benennen müssen.
Les discussions politiques, je pense que nous tous aussi, il y a des activistes que moi j'ai connus qui luttent depuis beaucoup d'années. Mais j'aimerais qu'on se pose des questions que j'ai toujours posées dans les différents événements. En 20 ans, en 10 ans d'activisme, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Quelles sont les stratégies anciennes qu'on a utilisées? Quelles sont les nouvelles stratégies qu'on doit utiliser pour faire face à cette politique qui continue à faire plus de violence?
Ich stelle immer wieder gerne die Frage, auch wenn ich mit alten Aktivisten, Aktivistinnen zusammensitze oder mit Leuten, die neu dazugekommen sind, was sind die großen Veränderungen in den 10, 20 Jahren in dem Kampf der Geflüchteten? Was sind die Strategien, die funktionieren, die nicht funktionieren? Was ist die Gewalt, die ausgeübt wird gegen uns?
Aujourd'hui, dans la même politique, nous constatons, c'est pas seulement en Allemagne, c'est dans presque beaucoup de pays de l'Union européenne.
Heute diese Politik, die ist nicht spezifisch für Deutschland, die findet in dieser Art in fast allen Ländern der EU statt.
Les réfugiés, c'est depuis des années qu'ils vivent ce traumatisme, qui continuent à rester dans l'isolation. Les réfugiés qui continuent à vivre dans le traumatisme absolu. Les réfugiés aujourd'hui qui ont perdu toute leur vie parce qu'ils n'ont aucun droit.
Die Geflüchteten leben in der kompletten Isolation, sie leben in diesem Traumatismus, weil sie alle ihre Rechte verloren haben in diesen ganzen europäischen Ländern.
Donc moi, j'aimerais vraiment échanger avec vous aussi, mais aujourd'hui, nous qui avons compris que le tout c'est pas de garder le silence comme le système il le veut, mais c'est d'essayer d'avoir un dénominateur en commun, c'est-à-dire que ce soit des citoyens européens qui sont en train de lutter aussi, que ce soit des réfugiés, des migrants qui sont en train de lutter, comment vraiment se mettre ensemble pour lutter. Parce qu'on dit chez nous, c'est l'union qui fait la force. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, nous devons chercher de nouvelles stratégies pour avancer dans cette lutte qui n'est pas facile aussi pour nous.
Wir wollen nicht länger stillhalten und deswegen suche ich auch den Austausch mit euch, mit uns hier. Es geht auch darum, gemeinsam Nenner zu finden zwischen den Bürger, Bürgerinnen der europäischen Staaten und den Geflüchteten, weil in der Einheit liegt die Kraft und deswegen müssen wir gemeinsam nach einer Strategie suchen, wie wir die strukturelle Gewalt.
Sinon, dans Voix des Migrants, que j'ai lancé depuis 2013, c'est beaucoup d'activités que nous faisons. C'est notamment la marche de Bruxelles, la campagne qu'on a lancée contre le Dublin 3 en 2014 aussi, la même année. Le projet à l'enfant, qui est un projet que nous avons défini, un projet avec une action concrète, c'est-à-dire sauver des gens dans la Méditerranée. Mais aussi, nous sommes en train de continuer à mener une campagne contre Frontex, parce qu'en 2015, nous étions à Varsovie contre Frontex, mais nous devons encore définir des axes que nous devons faire face ensemble.
Depuis 2013,
Voix des Migrants. Depuis 2013.
Seit 2013 hat der Voix des Migrants mit organisiert und in der Zeit sind schon viele Dinge passiert oder sie haben viele Sachen gerissen. Dieser Marsch nach Brüssel hat stattgefunden. Sie haben gegen Dublin 3 gekämpft, eine Seerettung im Mittelmeer organisiert und eine direkte Kampagne gegen Frontex in Warschau geleitet. Aber es gibt noch viel mehr, was man tun müsste.
Donc moi, il y a beaucoup à raconter, mais j'aimerais plus échanger. Mais il y a quand même un lien sur Internet, Voix des Migrants, pour beaucoup d'informations. Et la CISPM Berlin, parce que nous, on s'est connecté à un réseau européen des migrants qui luttent en France, en Italie, un peu partout. Donc on mène aussi des activités ensemble.
Es gibt sehr viel zu erzählen, aber er interessiert sich eher für den Austausch hier. Es gibt einen Link, Voix des Migrants, können wir vielleicht später aufschreiben. Und CISPN, auch eine Organisation für Migrantinnen, auf denen noch mehr Informationen zu finden sind.
Vraiment, nous vous écoutons. Je dis merci à cette invitation et pour moi, ça m'intéresserait que la discussion soit vraiment alimentée et qu'on essaie de trouver des axes comment se mettre ensemble pour lutter et continuer à faire des choses.
Ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin hier, um auch zuzuhören und ich interessiere mich sehr stark für gemeinsame Achsen, die wir jetzt hier gemeinsam erarbeiten können, wie wir gemeinsam den Kampf fortführen.